Frau Rüttgers, Herr Dr. Tiedeken, Herr Dr. Hensel, meine sehr verehrten Damen und Herren, und in diesem Rahmen darf ich auch sicher sagen, liebe Brüder und Schwestern, das Evangelium Jesu Christi wird nicht durch Werbung, sondern durch Zeugen weitergegeben. Und unter den echten Zeugen sind es jene, die mit besonderer Tatkraft sich der Nächstenliebe widmen, die immer wieder besondere Beachtung finden. Nicht umsonst sind die sogenannten karitativen Heiligen jene, die sich im Volk größter Beliebtheit erfreuen. Da gibt es den heiligen Nikolaus von Myra, der Überlieferung nach durch wundertätige Hilfe der Not seiner Zeit Abhilfe schuf. Da gibt es den heiligen Martin von Tours, Herr Dr. Hensel sprach eben schon davon, und ich möchte nur noch ergänzen, er gab die Hälfte seines Mantels und damit gab er alles, denn die andere Hälfte gehörte dem römischen Staat. Denken wir an den heiligen Vinzenz von Paul, den großen französischen Heiligen der Nächstenliebe aus dem 17. Jahrhundert. Und in diese Reihe gehört dann eben auch in besonderer Weise die Heilige des heutigen Tages, die heilige Elisabeth von Thüringen. Als sie während einer verheerenden Hungersnot im Jahr 1225 Gelder aus der Staatskasse verwandte, um wenigstens die größte Not zu lindern, wurde ihr von vielen Seiten Verschwendung vorgeworfen. Über diesen Vorwurf kann man aus heutiger Perspektive angesichts des Ausgabengebarens unseres Staates nur schmunzeln. Doch so überzeugend und mitreißend diese Heiligen sind nur die sogenannten Karitäter Heilige und die anderen nicht? Ist eine heilige Therese von Lisieux, die außer dem Himmel über ihrem Karmel in Lisieux nicht viel von der Welt gesehen hat und wenig Greifbares geleistet hat, ist sie weniger heilig? Oder eine große heilige Theresa von Avila, jene große Mystikerin und Reformerin des Karmelitenordens? Wie hängen Glaube und Werke zusammen? Was ist wichtiger? Was steht an erster Stelle? Kommt es eher auf die Gesinnung an oder auf die innere Haltung und das Bekenntnis? Oder sind dagegen die Taten nur etwas Äußerliches? Zwar ein Zeichen für besonders ernst gemeintes Christsein, aber eben nur Zeichen und nicht Christsein selbst? Oder kommt es nur auf das äußere Tun an, das sichtbar, fassbar, greifbar die Welt verändert? Wir also hängen Bekennen und Handeln miteinander zusammen. Um auf diese Frage eine Antwort zu finden, möchte ich Gedanken und Einsichten des verstorbenen Papstes Johannes Pauls II. Aufgreifen, den die Kirche, da er unterwegs ist zur Seligsprechung, ehrfürchtig mit Diener Gottes anredet. Johannes Paul II. War nicht nur ein großer Papst mit vielen Verdiensten für Kirche und Welt, und in diesen Tagen dürfen wir uns dankbar daran erinnern, dass der Fall der Mauer nicht ohne ihn und sein Engagement zu denken wäre. Er war also nicht nur ein großer Papst, sondern auch als Moraltheologe und Philosoph hat sich Karol Wojtyła Zeit seines priesterlichen und bischöflichen Wirkens immer wieder mit der menschlichen Person beschäftigt und sie immer tiefer zu erfassen versucht und in der Tat neue und tiefere Erkenntnisse über den Menschen gewonnen und das auch in sein Lehrhandeln mit einfließen lassen. Sein philosophisches Hauptwerk ist das Buch Person und Tat. In diesem Buch versucht Karol Wojtyła, der spätere Johannes Paul II., die menschliche Person tiefer zu ergründen. Ausgangspunkt bildet dabei für ihn das typisch menschliche Handeln, also das bewusste, frei gewollte, tätige Tun, das sich unterscheidet von unbewussten Abläufen im Körper wie die Atmung oder den Herzschlag. Wojtyła entdeckt dabei, die menschlichen Taten bleiben dem Menschen nicht nur äußerlich, sie verändern ihn im Innern. Wer Gutes tut, vollzieht nicht nur gute Taten, er wird ein guter Mensch. Andersrum, wer hingegen böse Taten tut, wird auch dadurch selbst zu einem bösen Menschen. In unserem Sprachgebrauch ist dies selbstverständlich eingeflossen. Der Mensch als moralisches Wesen verwirklicht sich durch sein Tun oder er zerstört sich. Das Tragische an der Sünde ist ja, dass sie nicht nur den anderen Menschen Böses antut, sondern auch etwas Selbstzerstörerisches hat. Im Gegenzug haben gute Taten immer etwas Selbstverwirklichendes an sich. Das gern und häufig gebrauchte Wort von der Selbstverwirklichung findet in diesem Zusammenhang durch Wojtyła eine positive Bewertung. Hier geht es nicht um das egoistische um sich selbst kreisen, sondern um gute Taten, wodurch ich zu einem guten Menschen werde und damit zu einem erfüllten Menschsein gelange. Um allerdings zu erkennen, was gute Werke sind, dazu bedarf es der Hilfe des Gewissens. Das Gewissen ist sozusagen der Richter in mir, der mein Handeln richtet und damit ausrichtet. Und wie ein Richter Gesetzesregeln benötigt, damit er nicht willkürlich richtet, benötigt mein Gewissen Selbstbildung und Orientierung. Dabei nun wiederum spielen die Gebote Gottes und die Lehre Jesu Christi, wie sie die Kirche verkündet, eine wichtige Rolle. Karol Wojtyła geht vor diesem Hintergrund auch der Frage nach, welche Haltung dem Menschen im Umgang mit anderen Menschen angemessen ist. Und hier kommt er zu dem Ergebnis, der Mensch ist, wie das Zweite Vatikanische Konzil formuliert, die einzige von Gott um ihrer selbst willen gewollte Kreatur. Der Mensch ist Selbstzweck. Und daher ist auch die angemessene Haltung des Menschen gegenüber dem Menschen ein uneingeschränktes Ja zu ihm, um seiner selbst willen. Nicht um der Vorteile willen, die ich mir von einem Menschen erhoffe, nicht um des Nutzens willen, den er mir bringt oder der Gesellschaft, sondern ja um seiner selbst willen. Daher gehören dann auch in der Folge zu den wertvollsten Taten des Menschen jene, die den anderen Menschen um seiner selbst willen bejahen. Und diese bejahende, wohlwollende, bis zur Hingabe reichende Haltung des Menschen zum Menschen nennen wir kurz Liebe. Sie ist die einzig gültige Haltung des Menschen zum Menschen, so Karol Wojtyła, Johannes Paul II. Was also lehrt uns auf den Punkt gebracht Karol Wojtyła? Der Mensch verwirklicht sich durch gute Taten und diese guten Taten vollenden sich in Werken der Liebe, in Werken der Liebe zu Gott, der zu mir um meiner selbst willen uneingeschränkt Ja gesagt hat und dies immer wieder tut, und gegenüber den Mitmenschen, in denen er ebenso wie zu mir uneingeschränkt um ihrer selbst willen Ja gesagt hat. Was bedeutet das nun für unsere Fragestellung? Ein erstes. Das äußere Handeln ist dem Menschen nichts Äußerliches, sondern ist Ausdruck und Verwirklichung seiner Persönlichkeit. Taten haben eben für das Christsein keine untergeordnete Bedeutung. Gute Taten entsprechen dem Evangelium, sind nicht nur Zeichen echten Christseins, sondern dieses Christsein selbst. Das bedeutet allerdings im Umkehrschluss auch, dass durch böse Taten, die wir Sünde nennen, mein Christsein verletzt oder gar zerstört wird. Da wir aber einen gütigen Gott haben, stellt er uns deshalb immer wieder die heilende Kraft der sakramentalen Vergebung zur Verfügung, damit unser Christsein erneuert, gestärkt und gefördert wird. Ein zweites. Zum Akt der Nächstenliebe gehört nicht nur die gute Tat als solche, sondern auch das Motiv. Es geht um den Menschen um seiner selbst willen. Liebe, um die es hier geht, ist immer zweckfrei, unbezahlt und unbezahlbar. Und das ist der Kern auch allen karitativen, ehrenamtlichen Engagements in der Kirche, das wir heute in besonderer Weise hervorheben und ehren wollen. Es ist aber auch der Anspruch, unter denen wir uns in unserem professionellen karitativen Handeln stellen. Ja, wir haben den Anspruch, dass unsere bezahlten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Dienst mit einer unbezahlbaren Motivation tun, als Dienst für Menschen um ihrer selbst willen, weil sie ebenso von Gott geliebt sind, wie wir selbst es sind, wie Sie und ich es sind. Und ein drittes. Christsein bedeutet Zeuge Jesu Christi sein, in Bekenntnis und Handeln, in Wort und Tat. Beides gehört untrennbar zusammen. Unser Tun wird gespeist von einem christlich gebildeten Gewissen und gestärkt durch unsere lebendige Freundschaft mit dem dreifaltigen Gott. Das Bemühen um christliches Handeln ist folglich Ausweis, dass unser Bekenntnis keine Lehrformel ist, sondern mein Leben in allen Dimensionen prägen will. Christliches Handeln beginnt dabei mit dem Gebet und endet in den auch äußerlich sichtbaren Taten der Nächstenliebe. Gebet und Tat sind von daher keine Gegensätze, sondern ergänzen sich. Ein Benediktinermönch sagte einmal, wenn wir hier nicht beten würden, kämt ihr mit dem Bau von Gefängnissen gar nicht nach. Gebet ist auch immer stellvertretendes und fürbittendes Gebet und damit ein echter Akt der Nächstenliebe. Von daher bin ich davon überzeugt, im Himmel vertragen sich die heilige Elisabeth und die heilige Teresa von Avila sehr gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dass das, was ich gesagt habe, keine blanke und graue Theorie ist, sondern existenzielle Auswirkungen in der Praxis hat, das zeigen diejenigen, die heute von der Caritas-Stiftung im Erzbistum Köln mit dem Kölner Elisabeth-Preis ausgezeichnet werden. Denn dieser Preis zeichnet sowohl eine ehrenamtliche als auch eine hauptamtliche Initiative aus, die sich in besonderer Weise im karitativen Bereich engagiert. Ich freue mich nun darauf, wenn diese Initiativen uns vorgestellt werden, und ich freue mich noch mehr darauf, mit Ihnen, sehr verehrte Frau Rüttgers, dann die Preise aushändigen zu dürfen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus